Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich stelle mich jetzt erstmal kurz vor. Mein Name ist Caroline Fetscher. Ich bin Journalistin, spezialisiert unter anderem auf das Thema Menschenrechte. Und damit haben wir es jetzt hier zu tun. Nach der ganzen Theorie und dem leider ja auch teilweise Spekulativen, was uns begegnet, wenn wir uns beschäftigen mit der Frage, inwieweit ist der Iran eine Bedrohung für uns, für andere, für die Nachbarländer, und den Verlautbarungen und Parolen, mit denen wir dabei zu tun haben auf der Seite von Herrn Ahmadinejad, möchten wir uns jetzt mal dem ganz konkret Realen zuwenden. Was bedeutet ein solches Regime für die Menschen, die dort leben? Also was heißt das für den Alltag? Was bedeutet es für Frauen? Was bedeutet es für Minderheiten? Was bedeutet das in der Frage, wie weit ist überhaupt Opposition möglich in einem solchen Staat, der sich Gottesstaat nennt? Denn das ist sozusagen die konkrete und alltägliche Form des Lebens dort, mit der Menschen zu tun haben, die eben da sich als Frau verhüllen müssen oder ihre politische Meinung verstecken etc. Also seit 1980 wissen wir bestimmt einen Wächterrat als Teil der Regierung, sowohl die Alltags-, zum Beispiel Kleidungsvorschriften, als auch die juristischen Belange in diesem Land mit, indem er ein Vetorecht ausübt. Wir wissen das von Amnesty International, von Human Rights Watch, dass es willkürliche Verhaftungen gibt, dass die Haftbedingungen zum Teil entsetzlich sind, dass es Folter gibt, Hinrichtungen, öffentliche Hinrichtungen, Steinigungen etc., Erhängen, Tod durch Erhängen. Wir kennen auch diese Fotos zum Teil, sofern etwas aus dem Land dringt. Wir wissen von Zensur und, was vorhin schon gerade angesprochen wurde, auch von der Unterdrückung von Homosexuellen. Und das meiste wissen wir selbstverständlich über die Menschen, die aus dem Exil kommen und uns von dort berichten. Und dadurch, dass sie im Exil leben, die Sprache sehr gut können, eben Kontakt haben auch noch zu den Leuten, die dort leben. Auf der anderen Seite ist bei uns aber ein Bild entstanden, dass wir sagen, ja, das ist doch eigentlich erstaunlich, also gehen so viele Frauen auf die Universität, es gibt so viele auch Verlegerinnen. Ich glaube, der Prozentsatz an Studenten, an weiblichen oder Studentinnen, liegt jetzt in vielen Universitäten höher als der männlichen. Und man hat sogar schon von einer Männerquote an den Universitäten gesprochen, damit man endlich wieder männliche Akademiker bekommt. Also wie passt das zusammen, dass wir einerseits die Scharia und den Schleier haben und dieses sozusagen mittelalterliche Bild und auf der anderen Seite wir dann auch hören, ja, das sei ja alles gar nichts, das sei sozusagen nur Oberfläche und dahinter passiert etwas ganz Reformerisches und Progressives. Das möchten wir von unseren drei Podiumsteilnehmern wissen und hören. Und es soll jetzt so geschehen, dass alle drei erstmal ein Einführungsreferat, einen Vortrag halten. Jeder von Ihnen wird in etwa 20 Minuten sprechen, 15 bis 20 Minuten. Und danach öffnen wir gleich, weil Sie ein sehr interessiertes Publikum sind, öffnen wir gleich die Fragen auch. Das heißt, notieren Sie sich mental oder auf einem Zettel bereits während der Vorträge Ihre Fragen. Dann können wir gleich losdiskutieren. Und jetzt möchte ich Ihnen vorstellen, wer hier mit uns sitzt. Da ist zu meiner Linken Frau Nasrin Amerseni. Sie ist Publizistin, Philologin, Orientalistin, Literaturwissenschaftlerin, Filmwissenschaftlerin, also eine vielseitige Frau. 1980 haben Sie den Iran aus politischen Gründen verlassen und Sie sind hier sehr aktiv, oder Frau Amerseni ist sehr aktiv kulturpolitisch, auch in der Kritik der westlichen Wahrnehmung des sogenannten Multikulturellen und was sich eigentlich hinter einem solchen Begriff an kulturalistischen und auch folkloristischen Verzerrungen, Illusionen versteckt. Das ist also eines ihrer wichtigen Themen und selbstverständlich auch das Thema der Frauen, die Situation, die Stellung der Frauen in der Scharia im Iran. ich möchte noch gerne erwähnen, weil sie es selber nicht tun werden, dass sie den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz bekommen haben 2006 für ihre ehrenamtliche Arbeit mit Migrantinnen und Migranten und dass sie jetzt seit neuestem einen Verlag gegründet haben, der zweisprachige Bücher herausbringen wird. Zu meiner Rechten, ich gehe jetzt mal einfach nach so vor, ist Herr Javad Assadian, Schriftsteller, lebt auch schon seit 30 Jahren in Berlin. Sie haben gesagt, Sie sind Wessi, also West-Berlin. Und eigentlich von Haus aus auch Lyriker und Prosa-Schriftsteller, aber die politische Situation zwingt ihn, sich auch politisch zu Wort zu melden. Und wir werden von ihm hören, nicht ganz exakt so, wie es im Programm angekündigt wurde. Was stand Terror? Ja, Grundstruktur des Terrors. Aber es wird darum gehen, wie eigentlich eine Eschatologie hinter diesem Konzept des Gottesstaates steht. Das heißt auch, dass diese Bombe, die eine religiöse Funktion oder eine teleologische, eine eschatologische Funktion haben soll, dass diese Bombe eben nicht nur ein politisches Machtinstrument ist, sondern sozusagen mit dem Wahn dieses Gottesstaates innig verknüpft ist, in Erwartung des, das werden Sie uns erklären, des kommenden Mahdi. Und die Regierung versteht sich ja als Stellvertreter des 12. Imam. Das sind alles Dinge, die wir hier so tatsächlich noch nicht erfasst haben, also die meisten Deutschen so gar nicht kennen. Übrigens bitte Übersetzer, Dolmetscher, wenn wir zu schnell sind, geben Sie uns ein Zeichen. Ja? Slow down, slow down. Okay. Ich möchte gerne auch noch vorstellen, den dritten Gast auf unserem Podium, das ist Herr Dr. Miro Aliyar, Repräsentant der kurdischen Partei, der Demokratischen Partei Kurdistan Iran, wohnhaft in Wien. Sie arbeiten, oder Herr Aliyar arbeitet sozusagen auch aus dem Exil. Die Partei, Demokratische Partei Kurdistan Iran, ist verboten im Iran. Wie überhaupt wir mit Ihnen oder von Ihnen über die Frage der Opposition und der sozusagen der Freiheit der Wahlen und inwieweit es die gibt, hören werden. Die Kurden sind eine signifikante Minderheit im Iran. Es sind etwa 10 Millionen Menschen, die in vieler Hinsicht dort politisch, sozial, kulturell Unterdrückung erleiden. Und die Partei wurde bezeichnet als von Ayatollah Khomeini als die Partei des Teufels und ist entsprechend geachtet oder beziehungsweise eben nicht genehm. Wir werden von Ihnen dann auch hören, wie die aktuelle Situation aussieht, wie man im Exil zusammenarbeiten kann und was sehr wichtig ist, denke ich, inwieweit Oppositionsgruppen überhaupt kooperationsfähig sind oder werden können, um es mal mit Hoffnung am Horizont auszudrücken. Ich möchte aber jetzt gerne, weil Ladies First unsere Devise sein sollte, Frau Amir Sadghi das Wort geben und an mich selbst und an Sie dieselbe Aufforderung nochmals richten, dass wir langsam genug sprechen, dass die Dolmetscher mitkommen. Und Sie müssen wahrscheinlich klopfen an die Scheibe, denn wir können Sie ja nicht hören. Okay? So, Frau Amir Sadghi, bitte.